Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft auf Radio Potsdam. Geht los. Haben Sie schon mal die Augen zugemacht, sich in den Sessel gesetzt und ein richtiges Hörspiel gehört? Dazu eine schöne Tasse Tee? Wenn nicht, ich kann es nur empfehlen. Mein heutiger Gast ist der Mann hinter diesen Hörspielen. Er führt Regie und sorgt dafür, dass wir Gänsehaut kriegen, lachen und auch weinen können. Und das bleibt nicht unbemerkt. Er hat schon unzählige Preise dafür bekommen, zum Beispiel den Deutschen Hörbuchpreis für das Hörbuch Lauf, Junge, Lauf oder denselben Preis für das Hörbuch Herr Lehmann und das Buch Schöne neue Welt von Aldous Huxley. Und er macht viel mehr. Er hat zum Beispiel das Drehbuch geschrieben für den deutschen Fernsehfilm Sörensen hat Angst, der unlängst in der ARD zu sehen war, und hat auch dafür gleich 4 Preise bekommen, unter anderem den Dreisat Publikumspreis. Ich will ihn heute kennenlernen und will wissen, wie macht man ein Hörspiel, wie macht man ein Drehbuch? Und dieses Treffen fällt mir besonders leicht, denn er ist Potsdamer und wir können uns hier in der Stadt treffen. Willkommen in meiner Sendung, Sven Stricker.
Hallo, was für eine schöne Anmoderation. Vielen Dank. Eigentlich können wir wieder aufhören. Das war alles drin, was man braucht.
Nee. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Smürek trifft. Okay, wir reden als erstes mal über Orte. Wir treffen uns heute hier in einem schönen Café. Warum gerade hier?
Weil das tatsächlich einer meiner Lieblingsplätze in Potsdam ist. Ich sage jetzt den Namen des Cafés nicht, aber ich schreibe sehr viel in Cafés und kenne eigentlich Potsdam hauptsächlich gar nicht aufgrund der Seen. Also ich liebe es hier zu leben, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, wo kann ich am besten arbeiten als Freiberufler? Wo bin ich motiviert? Wo schaue ich anderen Menschen zu? Wo kann ich ihnen was abgucken? Und da bieten sich Cafés einfach an. Also es ist auch nicht ganz ungefährlich, in Cafés neben mir zu sitzen.
Warum?
Naja, weil sich manchmal ja auch sehr interessante Dialoge entspinnen zwischen Menschen. Und wenn ich merke, hier geht es gerade irgendwie zur Sache oder es finden Anbahnungs- oder Trennungsgespräche oder irgendwas in der Art statt, dann sitze ich schon gleich da und schreibe mit und versuche das irgendwie einzubauen. Das ist nicht ganz ungefährlich.
Okay, also seien Sie auf der Hut, gucken Sie sich ein bisschen um. Also du hast so ein bisschen einen Café-Indikator, ja, sozusagen. Also der macht so ein bisschen die Stadt dann auch für dich aus.
Absolut. Und es ist auch ein Wechselmodell. Also ich sitze nicht immer im gleichen Café, sondern ich versuche das immer so ein bisschen variabel zu halten, weil auch das Publikum sich ja sehr unterscheidet und ich auch innerhalb einer gewissen Grundlautstärke mich tatsächlich am besten konzentrieren kann. Zu Hause in meiner Stille ist es für Schreiben gar nicht so hilfreich, weil ich dann immer mich bemüßigt fühle, mich abzulenken. Und hier ist es so, dass so eine andere Art von Konzentrationsfähigkeit nötig ist und das hilft mir.
Du könntest Café-Atmosphäre auf eine CD oder als MP3 hinten laufen lassen zu Hause.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, so als alternatives Kaminfeuer sozusagen. Ja, vielen Dank, das wird mein Leben verändern.
Ja, okay. Wenn du sagst, du hast einen Café-Indikator der Städte, wie ist es denn, wir gehen mal in deine Kindheit in die Orte, wie ist es in Tönning, da bist du geboren, und in Mülheim an der Ruhr, wie sind die Cafés dort?
Also in Tönning bin ich geboren, genau, da habe ich auch nur die ersten 6 Jahre gelebt. Das ist ein ganz kleines Örtchen oben an der Nordsee, was auch insofern kein, ja, ein Zufall ist es sowieso nicht, aber meine Sörensen-Geschichten, die spielen ja auch an der Nordsee oben, und das kommt daher, dass ich aus Tönning komme. Da gibt es aber, glaube ich, nur einen Café, und ich war noch sehr klein, als wir da weggezogen sind. Ja, das ist ein Eiscafé, was, glaube ich, immer schon da war und auch niemals weggehen wird. Da schreibe ich nicht, da mache ich jetzt heute nur noch Urlaub.
Und Mülheim?
Ja, Mülheim hat sehr viele Cafés. Da erinnere ich mich vor allen Dingen daran, dass es manchmal auch so, das gibt es bestimmt hier auch, da gab es auf der Haupteinkaufsstraße genau 2, die sich gegenüber lagen. Und eins war das Coole, da saßen dann so Leute wie Helge Schneider. Und das andere durfte man auf gar keinen Fall gehen, obwohl es, glaube ich, sogar der gleiche Betreiber war oder so. Aber das ist vollkommen undenkbar gewesen, dass man das Café wechselte, wenn man irgendwas gelten wollte. Also das war meine Mülheim-Erinnerung.
Schön. Jetzt lebst du in Potsdam. Wie war der Weg in unserer Stadt? Also über die A2 braucht man knappe 6 Stunden aus Mülheim, aber du hattest sicherlich Zwischenstationen und bist auch nicht so ganz direkt hierher. Ne?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe schon eine ganze Deutschlandreise hinter mir. Ich bin von Tönning, wie gesagt, nach Mülheim gezogen worden, von meinen Eltern aus beruflichen Gründen. Dann bin ich von Mülheim nach Ravensburg, also ganz in den Süden, habe da mein Volontariat gemacht bei einem nicht ganz unbekannten Buch- und Spieleverlag mit einer blauen Ecke. Und danach bin ich nach Hamburg gezogen, da war ich dann 8 Jahre, habe dort meine ersten freiberuflichen Schritte als Hörspielregisseur gewagt, weil dort halt die Studio-Peripherie so war, dass ich sie kannte, und die Schauspieler kannte ich dort und die Leute, die dort arbeiteten, deswegen bin ich da hingezogen. Von Hamburg dann nach Berlin, und nach einem Jahr Berlin hat es mir gereicht und dann bin ich nach Potsdam gezogen und hier bin ich jetzt seit knapp 13 Jahren.
Warum bist du nach Potsdam gezogen?
Weil mich Berlin runtergezogen hat tatsächlich. Also es kündigte sich Nachwuchs an und dann steht ja immer die Frage im Raum, möchte ich, dass mein Kind in so einer Stadt wie Berlin groß wird oder nicht? Und ich habe gemerkt, dass es auch eine Typfrage. Ja? Man kann entweder das Bunte und Vielfältige an so einer Stadt sehen oder man kann sehen, dass es da halt auch viele Obdachlose gibt, dass es viele Leute gibt, denen es nicht so gut geht, dass es so einen rauen Ton in einer Stadt gibt. Und ich bin für sowas sehr empfänglich. Und ich habe gemerkt, ich brauche so ein bisschen eine andere Atmosphäre um mich herum, um mich wohlzufühlen. Und Potsdam ist ja nun mal nah an Berlin und hat gleichzeitig aber auch was, das sage ich jetzt mal absichtlich Negatives, meins aber positiv, was Puppenstubenhaftes in gewisser Hinsicht. Und das ist für meinen Seelenheil ist es gut. Ja, ich sehe den Rest dann trotzdem und kann mich damit auch auseinandersetzen, aber ich muss nicht mittendrin wohnen. Und ich finde es für meine Tochter auch schön, hier aufzuwachsen.
Du hast jetzt von den Cafés gesprochen, von dem Puppenstubenhaften. Was genießt du generell sonst noch an dieser Stadt?
Eigentlich so ziemlich alles. Also ich mag tatsächlich auch die Leute. Ich mag das, was mir begegnet. Ich finde, da ist eine gewisse, entgegen des Klischees, eine gewisse Offenheit vorhanden. Es war nicht schwer, hier anzukommen. Ich mag natürlich die Natur, die vielen Seen um uns rum, das quasi Naherholungsgebiet direkt vor der Nase. Ich bin wirklich immer, das hatte ich lange nicht in den ganzen Stationen vorher, immer wenn ich nach Potsdam zurückkomme, merke ich, dass ich so ein bisschen aufatme. Also ich bin hier wahnsinnig gerne und ich würde mich jetzt auch mittlerweile als heimisch hier bezeichnen.
Schön, das freut mich. Wie geht's dir als Mensch, der lange im Rheinland gelebt hat, unter den Brandenburgerinnen und Brandenburgern?
Also die Frage hat ja schon mal einen Fehler. Ich habe ja nie im Rheinland gelebt, sondern im Ruhrgebiet. Das ist ja ein riesiger Unterschied. Ja,
das ist wieder, ich bin zu weit weg.
Das war jetzt wirklich ein Fauxpas, muss ich sagen.
Ich halte es aus.
Okay. Ja, mir geht's damit ganz gut. Ja? Also ich finde schon, dass die Brandenburger ein bisschen was von den Leuten im Ruhrgebiet haben. Rau, direkt, manchmal auch ein bisschen knurrig und an sich aber mit einem guten Kern. Zumindest die ich kenne. Ja, und ich habe damit keine Probleme, mich darin zu bewegen. Ich bin per se eher so ein nordischer Typ, glaube ich. Und wenn ich den Kreis meines Lebens irgendwann abschließe, möchte ich auch nochmal an der Nordsee leben, da wo ich geboren bin. Wie gesagt, nicht aus Zufall spielen meine Geschichten da oben. Ich liebe einfach diese Kargheit und so. Und freue mich dann auch irgendwann, den Kreis dort zu beschließen. Aber ich wohne hier gerne und habe mit den Leuten keine Probleme.
Wir haben uns im Vorfeld schon ausgetauscht und ich habe dich gebeten, dir ein bisschen Musik auszusuchen, die wir jetzt auch spielen, die so ein bisschen auch zu dir gehört. Und du hast dir R.E.M. ausgesucht.
Ja, R.E.M. war so die Band, die, also ich bin 51 und 1986 gab es eine Platte von R.E.M. bereits, die hieß Live Switch Pageant und die hat meinen Musikgeschmack damals verändert. Damals war R.E.M. noch unbekannt und hat ja, sehr alternative, damals neuartige Independent-Musik gemacht. Und ich kam halt aus meiner Teenager-Zeit mit so Bands wie Duran Duran und Kaja Gugu und Nick Kershaw und solchen Leuten, ABC. Und dann kam dann plötzlich sowas und war grummelig und murmelig. Und das hat mich damals ganz schön umgehauen und meine ganze Haltung zur Musik und damit auch dann zum Leben verändert. Und It's the End of the World as We Know It ist der Song, der mich auch inspiriert hat zu dem Buch Sörensen am Ende der Welt. Und um den Bezug herzustellen, habe ich mir diesen Song ausgesucht.
Den hören wir jetzt.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist einer, der auch dafür sorgt, dass wir guten Stoff im Fernsehen zu sehen bekommen. Sein Beruf, also den einen seiner Berufe, den Drehbuchautor, machen fast 800 in Deutschland und nur wenige haben auch den Erfolg, den er hat. Mein Gast ist Hörbuchregisseur und Drehbuchautor. Und ich will wissen, wie er auf diese Idee gekommen ist. Willkommen zurück, Sven Stricker.
Vielen Dank, hallo.
Du hast Anglistik und neuere Geschichte studiert, aber eben auch Komparatistik. Was ist zum Teufel Komparatistik und was kann man, wenn man es studiert hat?
Oh, das sind zwei verschiedene Fragen. Also das ist allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Ich finde, das klingt fantastisch. Man kann unter Umständen, ja, ich finde, das klingt super. Komparatistik klingt halt so ein bisschen zum neugierig machen, aber der ausgesprochene Titel ist der Knaller. Man kann unter Umständen danach alles und nichts. Ich habe es dann auch noch, das ist Entsetzliche daran, ich habe es auch noch abgebrochen. Also ich bin so einer von diesen typischen abgebrochenen Studenten. Aber weil ich einen guten Grund hatte, halt mir wurde ein Volontariat angeboten bei diesem berühmten Verlag am Bodensee, weil die händeringend jemanden suchten, der für sie Kinderhörspiele machte. Und Hörspiel war damals mein großes Hobby. Und ich kannte mich da theoretisch sehr gut drin aus, also auch in der Rundfunkgeschichte und in der Verlagsgeschichte. Und hab meine Chance dann gesehen, in diesen Bereich beruflich zu gehen. Und deswegen bin ich halt an den Bodensee gezogen, habe dann mit Kinderhörspielen angefangen. Und merke gerade, dass ich deine Frage komplett vergessen habe. Aber ich erzähle einfach weiter.
Und ich merke gerade, dass du schon 4 meiner anderen Fragen beantwortet hast.
Ja, das kann schon mal passieren, wenn man mich loslässt.
Also eine Frage war, wie war dein Weg in die Medien? Das haben wir jetzt schon geklärt. Du bist also da in diesen Verlag. Aber, du hast großes Interesse fürs Hörspiel gehabt, entwickelt. Woher kam das? Oder was war die Basis?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich komme noch aus der Generation, wo man eigentlich mit so Schallplatten und mit Kassetten groß geworden ist. Das war dann so der Ersatz, wenn einem die Eltern nichts vorgelesen haben oder nichts vorlesen wollten. Und ich habe das damals schon inhaliert. Also ich habe unendlich viele Hörspiele als Kind schon gehört. Für mich war das meine Familie, diese ganzen Stimmen und diese Sprecher. Und dann kommt ja normalerweise in der Pubertätsphase die Zeit, wo man nichts mehr will, als das zu vergessen. Dann werden die Kassetten in den Bettkasten vergraben und man entwickelt sich hin zur Musik. Und ich habe das mit dem Bettkasten irgendwie vergessen. Also ich habe das trotzdem weiterverfolgt und dann irgendwann so ein bisschen heimlich gehört. Dann wurde ich älter und habe gedacht, das ist doch Quatsch, ich mache da irgendwas mit. Und habe dann, als das Internet gerade aufkam, so Mitte der 90er, so eine Internet-Fanseite über Hörspiele gemacht, wo ich das alles ein bisschen seziert habe. Wie sind die gemacht? Wer spricht damit? Wer sind die Regisseure? Wo kommt das alles her? Und da sind dann halt Leute aus der Verlagswelt so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und dann wurde mir halt dieses Volontariat angeboten und ich hatte vorher gar nicht gedacht, ich könne sowas mal beruflich machen. Aber wie so oft, ehrlich gesagt, in meinem Leben bin ich ein bisschen zu meinem Glück gezwungen worden und so ging das los. Und um die Frage zu dem Film noch zu beantworten, auch Sörensen hat Angst, um diesen Film geht es ja, war zuerst ein Hörspiel. Das hatte ich als Hörspiel geschrieben und inszeniert. Das haben wir schon 2014 gemacht. Dann ist das Projekt erstmal ein bisschen liegen geblieben, weil wir dafür keine, also wir haben es selbst finanziert und ich hatte dann erstmal keine richtige Idee, was mache ich jetzt damit. Dann habe ich den Roman aus dem Stoff gemacht, Sörensen hat Angst, und die Romanrechte sind dann an eine Filmfirma verkauft worden. Und dann habe ich gesagt, das ist total super, ich freue mich, sehr schöne Sache und ich wüsste auch schon, wer Sörensen spielen muss, weil er ihn auch schon im Hörspiel gespielt hat, das war Bjarne Mädel. Und dann war relativ schnell klar, wir haben die Hauptrolle, wir haben eine Romanvorlage und weil Bjarne und ich beide so ein bisschen Sorge hatten, dass ein anderer Regisseur und ein anderer Drehbuchschreiber den Film in so eine Ecke bringen, wo wir ihn nicht haben wollen, habe ich einfach dreist behauptet, ich kann er selber, ich schreibe das Drehbuch selber und er hat dreist behauptet, ich führe selber Regie, obwohl er das auch noch nie gemacht hatte. Naja, und da Bjarne ja auch einen gewissen Popularitätsgrad besitzt, kommt man mit solchen Ideen dann auch durch. Ja, und so kam das. So habe ich mich plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Filmdrehbuch versucht und er sich an einer Regie. Und das Ergebnis kann man jetzt immer noch auf Netflix zum Beispiel sehen.
Ja, es ist sehr empfehlenswert. Ich habe es auch gesehen und mir hat es sehr gut gefallen. Aber du hast jetzt wieder einen großen Bogen geschlagen, was nicht schlimm ist. Eine schöne Geschichte. Ja, ist alles gut. Voll in Ordnung. Ich will nochmal zurück in die Anfangszeiten. Hörspiele deiner Kindheit. Was hast du denn so gehört?
Also das ist natürlich sehr variabel. Also angefangen habe ich mit Sachen wie Huibu und die Hexe Schrumpeldei und solchen Dingen. Und die kleine Hexe, also was man so als 3-4-jähriger Junge dann da so vorgesetzt bekommt. Und dann ging es halt über die 3 Fragezeichen, die es ja heute noch gibt. Und über, weiß ich nicht, TKKG und wie diese ganzen Jugendkrimiserien alle hießen, ging es weiter. Bin da halt komplett eingetaucht in diese Welt. Die Winnetou-Platten, die es damals gab mit Konrad Halver als Winnetou und Hans Page als Erzähler sehr oft oder so. Das sind alles so die Stimmen, mit denen ich groß geworden bin und mit denen ich dann auch tatsächlich noch sehr oft das Glück hatte, später arbeiten zu dürfen selber, was manchmal natürlich echt spannend war.
Du hast ja eben noch auch die Kassetten erwähnt. Ich erinnere mich, 30er gab es, ne? 90er? Nee, 60er und 90er und Chrom und Eisen.
Da, genau. Das sind die man sich dann selber aufgenommen und kopiert hat, wenn man als stolzer Besitzer eines Doppeltape-Decks war.
Ja, also man kein Überspiel haben.
Nein, das war der Knaller. Da gab es natürlich einen enormen Rauschverlust, aber tatsächlich, man hat sich dann manchmal aus der Bücherei oder von Freunden Kassetten ausgeliehen und sie dann auf 60er oder 90er überspielt. Und wenn man ganz fortschrittlich war, 120er gab es dann auch.
Wow, ja. Also da wird es jetzt Leute geben, die fragen sich, von was reden die gerade. Aber findest du auch, ist eine Suggestivfrage, oder du kannst natürlich rausgehen und anders antworten, selbstverständlich. Aber findest du nicht auch, dass die Wertigkeit der Musik damals noch eine andere war, weil es irgendwie seltener war, weil man viel mehr machen musste, um sie zu kriegen? Heute kannst du ja irgendwo einen Knopf drücken und schon hast du es runtergeladen. Und dann vergisst man es, dass man es hat.
Ist natürlich eine Suggestivfrage. Absolut. Ich finde das leider absolut. Ja, und deswegen bin ich auch einer von diesen wahnsinnig altmodischen Menschen, die immer noch Vinyl hören und auch nach wie vor sammeln, auch Sachen aus meiner Jugend, die ich damals verpasst habe, weil ich immer noch dieses Moment des aufklappbaren Covers auf den Knien und dazu konzentriert Musik hören, gucken, was die sich vom Artwork gedacht haben, die Texte dabei mitzulesen, all diese Dinge, die finde ich immer noch sehr bewusster im Umgang mit Musik. Und natürlich kriegt alles eine größere Beliebigkeit, wenn es jederzeit verfügbar und nur noch digital ist, weil es austauschbar wird. Ja, und das Gesamtkunstwerk Musik mit der Optik und der Haptik und so, das ist für mich immer noch sehr wesentlich. Und ich finde es natürlich ein bisschen traurig, dass wir jetzt so klingen wie so zwei alte Männer, die vom Krieg erzählen. Aber leider ist es schon so, diese ganzen Playlists, die automatisch erstellt werden und so, die verlieren sämtliche Wertigkeit.
Und irgendwie der Raum der Vorfreude wird uns irgendwie auch genommen, ne? Weil es eben sofort alles da ist.
Ja, natürlich. Und dann halt sich für mühsam abgezwackte 16,95 Mark in den Schallplattenladen zu begeben und sich dann zwischen den unzähligen Angeboten nicht entscheiden zu können und dann mit einer voll eingepackten Schallplatte nach Hause zu gehen und im Moment des Entpackens, der Geruch, das erste Auflegen, dann das Entsetztsein. Nein, aber dass man halt wirklich so einen ganz anderen Zugang und einen ganz anderen Verlauf hatte. Wenn uns heute ein Lied nicht gefällt, skippen wir es weg. Und früher hat man sich die Platten, die man teuer erstanden hat, natürlich erstmal hörbar gemacht, wenn es einmal nicht auf Anhieb gefallen hat. Und das sind dann manchmal die, die am meisten hängen geblieben sind, weil man mehr brauchte, um Zugang zur Musik zu bekommen. Also, ja.
Darf ich behaupten, dass das Hörspiel so ein bisschen eben das noch in die heutige Zeit zieht? Also ich meine Sinnesreduktion, also nicht alles frontal und zu viel, sondern eben so ein paar Dinge weglassen, nämlich das, was man mit den Augen erleben kann und noch mehr Raum lassen für Gedanken?
Ja, das ist ein guter Gedanke, finde ich, weil auch das Hörspiel es sich verbittet, nebenbei konsumiert zu werden. Wenn ich es schon höre, muss ich mich darauf einlassen und verstehe nicht, was da los ist. Und über die rein akustische Gestaltung, also Geräusche, Musik, Schauspiel, mache ich zwar viele Türen auf, aber das Bild setzt sich halt nur im Kopf des Hörers zusammen. Das hat mich ja immer so fasziniert. Ne? Wir können, also ich habe auch zum Beispiel Pompeji als Hörspiel gemacht, den Untergang von Pompeji, da hätte man hunderte von Millionen ausgeben müssen, um das als Film darzustellen in der Form. Akustisch geht es alles und im Kopf ist die Katastrophe dann realisierbar. Und
das heißt, die Explosion war zu hören?
Die Explosion ist natürlich zu hören und man hört auch flüssige Lava und man hört auch schreiende Leute und wegrennende Leute und man hört dazu auch die passende Musik hoffentlich und so weiter. Das ist alles da, aber das Bild entsteht halt nur im Kopf. Und genau, Hörspiel fordert Aufmerksamkeit und das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht hoch genug wertschätzen kann.
Wie macht man ein Hörspiel richtig?
Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Es ist zumindest komplexer und komplizierter, glaube ich, als man es allgemein empfindet. Ja, also das geht mit dem Manuskript los, dass natürlich auf Akustik hin geschrieben werden muss. Also bestimmte, ich habe mal ein Hörspielmanuskript umsetzen sollen, wo drin stand, sie fahren am Markt vorbei als Regieanweisung, wo ich mich dann fragte, wie soll ich das denn im Hörspiel umsetzen? Ja, das ist das sind so Dinge, darauf muss man beim Manuskript schon achten. Ja, und dann ist das Zweite ist natürlich, gute Schauspielführung ist extrem wichtig, weil über die Stimmen sich immer die Geschichte überträgt. Es ist nicht die Musik, es sind nicht die Geräusche, es müssen die Stimmen und die Schauspieler und die Charaktere sein. Dafür nehmen wir uns Zeit, wenn wir das machen. Die Geräuschebenen sind wichtig, die Räume sind wichtig, dass man weiß, in welcher Staffelung, Tiefenstaffelung Menschen positioniert werden im Raum, weil das immer eine Gewichtung der Charaktere bedeutet. Es gibt durchaus Theorien darüber, wie das Stereobild auszusehen hat. Dann natürlich, was für eine Art von Musik komponiere ich? Ist es illustrierend oder hat es eine eigene Welt, die es aufmacht? Es gibt schon viele Fragen, die man sich da stellen darf und die zu einem komplett unterschiedlichen Ergebnis führen. Der Schnitt ist wichtig, die Geschwindigkeit des Ganzen. Also es ist ein komplexes Feld. Es ist so ein Zwitter im Prinzip aus Theater und Film. Und ich liebe das nach wie vor sehr, das zu machen.
Was ist der größte Fehler, den man machen kann? Auch eine gemeine Frage.
Nö, das ist für mich total einfach zu beantworten, weil es heute immer mehr gemacht wird aus Kostengründen. Die Schauspieler einzeln aufzunehmen, ist für mich der größte Fehler. Ja, das ist halt billiger, da wird nicht geprobt. Jeder sagt nur seine Sätze und geht dann wieder nach Hause. da fehlt die Verbindung. Es fehlen die Pausen, es fehlen die Sachen, die entstehen zwischen Menschen, die miteinander interagieren. Und Verabredungen können nicht richtig getroffen werden. Tempo, Rhythmus, all diese Dinge. Und man hört es sofort. Also wenn ich ein Hörspiel höre, wo ich sofort höre, dass die Leute getrennt voneinander aufgenommen wurden, mache ich sofort wieder aus.
Haben es Hörbücher heute schwerer, weil die Podcasts das Internet überfluten? Ist das irgendwie, rangelt man da irgendwie um die Aufmerksamkeit?
Ich habe nicht den Eindruck. Also das, was ich so mitbekomme, ist, dass Hörspiele es durch die Verfügbarkeit auch in den Mediatheken zum Beispiel immer leichter haben gerade und dass wir ganz andere Zielgruppen erreichen und auch ansprechen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Sörensen-Hörspiele, davon gibt es jetzt drei, die ich geschrieben und aufgenommen habe, jeweils über 500.000 Mal gehört worden sind in den Mediatheken und damit dann auch tatsächlich die erfolgreichsten Produktionen des Deutschlandradios sind. Aber nichtsdestoweniger ist es eine Zahl, auch wenn es andere vielleicht nicht ganz so erreichen, die natürlich aufhorchen lässt. Ja, also so viel hätten wir mit normalen Radiohörern oder CD-Verkäufen natürlich niemals geschafft. Also man hat eigentlich schon die Möglichkeit, auch viele Leute zu erreichen mittlerweile. Die Podcasts hingegen reduzieren sich irgendwann, denke ich mal, selbst, weil einfach viel zu viel für den Markt erscheint. Und kein Mensch kann das noch verfolgen oder dem hinterherkommen.
Mhm. Wir nehmen uns jetzt wieder ein bisschen Zeit für Musik. Wieder ausgesucht von meinem Gast. Andy heißt er mit Vornamen.
Andy Burrows, das ist der ehemalige Schlagzeuger von einer Band namens Razor Light, die ich mal in Hamburg auf einem Festival gesehen habe. Ich fand die Band gar nicht so gut, aber den Typen fand ich interessant. Und es gibt für mich ganz oft Musik in... die zu bestimmten Lebensphasen gehören. Und vor ungefähr 10 Jahren gab es so eine Phase, wo es mir persönlich nicht so gut ging und wovon auch die Sörensen-Geschichten teilweise handeln, von dieser Zeit, verklausuliert natürlich. Und dann gibt es manchmal Musik, die einen dann so ein bisschen tröstet oder die einem durch diese Zeit hilft. Und Andy Burrows hat damals gerade sein Solo-Debüt veröffentlicht und das ganze Album hat mir damals sozusagen sehr geholfen.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist ein Mann, der schreibt, viel schreibt und gut schreibt. Und wer schreibt, der bleibt zumindest und in jedem Fall in meiner Sendung. Willkommen zurück, der Regisseur und Schriftsteller Sven Stricker.
Hallo.
Du schreibst Drehbücher. Nimm uns mal mit, wie dieser Prozess abläuft. Wie können wir uns das vorstellen? Am Anfang war der einsame Mann und die Schreibmaschine. Das ist jetzt ein bisschen romantisch, aber...
Ja, genau. Schreibmaschine, der Füllfederhalter und ich saßen da und haben dann mit der die Tinte aus dem Fass... Es ist wirklich ein sehr pragmatischer Umgang. Ja? Also Drehbücher ist auch übertrieben, weil bisher habe ich ja nur eins geschrieben, halt für den Film Sörensen hat Angst. Und ich schreibe, dann nenne ich es aber nicht Drehbuch, sondern Manuskripte für Hörspiele. Das mache ich schon seit über 20 Jahren. Und das ist wirklich ein sehr technischer Vorgang zunächst mal. Gucken, worum geht es mir, was ist mir wichtig in der Geschichte, was brauche ich für den Stoff. Und wenn sozusagen ein erstes Gerüst steht, dann kommt die Fantasie hinzu und fängt an, um dieses Gerüst herum auch neue Ideen einzuflechten oder Sachen, die vielleicht nicht in der Romanvorlage sind oder die unbedingt erzählenswert sind, aber anders komprimiert werden müssen, als es die Vorlage hergibt oder so. Das ist dann eigentlich die Kür. Davor ist aber erstmal die Pflicht und die ist manchmal auch ganz schön anstrengend, erstmal eine Geschichte zu destillieren auf den Kern dessen, was man erzählen möchte.
Jetzt kommen wir dann nochmal zu dem einen Drehbuch, das du schon geschrieben hast. Das hat so eine eigene Formatierung, die dann im Film verwendet wird. Ne? Gibt es auch ein Programm dafür, glaube ich.
Ja, da gibt es ein Programm dafür. Final Draft heißt das. Und das kannte ich natürlich auch wieder überhaupt nicht. Und habe dann aber sofort erfahren, dass es wichtig ist, dass man sich damit, dass das genauso aussieht, damit es professionell aussieht. Und ich habe ungefähr die Hälfte der Zeit des Drehbuchschreibens darauf verwendet, dieses Programm zu lernen. Aber das macht nichts.
Wie das immer so ist mit der Technik. Ne? Man verwendet viel mehr Zeit, als man eigentlich dann will und auch denkt im Vorfeld. Wie sehr denkst du dich so in die Szenen rein? Also wie stark visualisierst du das dann?
Das kann ich tatsächlich ganz gut, auch dank der Hörspielarbeit. Ja? Weil da ja die Aufgabe ist, etwas, was nicht greifbar ist, in dem Fall akustisch zu visualisieren, auch wenn es ein bisschen im Widerspruch klingt. Aber das läuft bei mir sehr stark übers Bild ab. Auch das Schreiben der Romane läuft übers Bild ab. Ich sehe die Szenen immer vor mir und wenn ich sie nicht vor mir sehe, habe ich sie nicht gut geschrieben. Das ist für mich immer ein ganz guter Indikator. Und war dann natürlich auch überrascht, eigentlich nicht wirklich, aber doch verblüfft, wie sehr das dann hinterher im Film dann doch anders aussah, als ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich glaube, ich liebe den Film, es ist aber keine einzige Szene so, wie ich es mir vorher gedacht hätte, was ja auch oft mit den Realitäten und Gegebenheiten vor Ort dort zu tun hat. Aber wenn man selber einen guten Blick dafür entwickelt oder eine Idee davon, wie eine Szene aussehen sollte und das auch festschreiben kann, gibt man auf jeden Fall der Regie in dem Fall Bjarne Melle, einen guten Hinweis, in welche Richtung er inszenieren muss. Dass es dann trotzdem hinterher anders aussieht, ist halt so.
Holst du dir beim Schreiben Rat? Und wenn ja, bei wem?
Ja, also bei dem Film habe ich mir natürlich bei vielen, vielen Leuten Rat gesucht, weil ich das auch gut machen wollte. Ich will alles gut machen, aber das wollte ich natürlich jetzt, da wollte ich auf gar keinen Fall versagen, wenn ich mich schon so exponiere, das überhaupt in Angriff zu nehmen. Da haben wir natürlich eine Redaktion beim NDR mit Christian Granderath und Philine Rosenberg, die da sehr viel zu beigetragen haben. Wir haben die Produktionsfirma Clausen und Putz, die haben auch noch eine eigene Dramaturgin dort und der Produzent selber, Bjarne Mädel hat natürlich selber sehr, sehr viel dazu beigetragen. Wir sind das Manuskript oder das Drehbuch mehrere Male zusammen durchgegangen und haben geguckt, wo wir noch was ergänzen oder streichen können oder so. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass so viele Leute mitreden. Das hat Vor- und Nachteile. Und am Ende ist man irgendwann zwischendurch auch froh, wenn die Namen der eigenen Figuren noch richtig geschrieben werden und weil sich so viel verändert. Aber im Nachhinein würde ich das als Lehrzeit und als lehrreich betrachten und es hilft mir jetzt auch, wenn ich weitermache damit.
Gerade in diesem einen Fall, den du gerade auch beschrieben hast, Sörensen hat Angst, wie viel Zeit hattest du, wie viel Druck ist da? Also muss man abliefern dann und dann?
Ja, natürlich. Es gibt als erstes gibt es dann einen Drehplan. Also das heißt, man will im Herbst zum Beispiel drehen und es geht dann im Oktober, November los. Und wenn das Drehbuch dann nicht fertig, also endgültig fertig ist und das am besten halt ein halbes Jahr vorher, gibt es Probleme bei der Disposition. Das heißt, es gibt einen Abgabedruck. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Fassungen, die man zu schreiben hat, weil immer irgendjemand sagt, das und das geht nicht oder das und das können wir nicht machen. Oder den Ort gibt es schlicht und ergreifend nicht, wir müssen das in ein anderes Setting setzen, die Szene. Da ist schon Druck dahinter, aber ich habe ganz gute Vermeidungsstrategien, mir das nicht zu sehr anzuziehen. Also ich mache es halt so gut ich es kann und in der Regel hat es bisher immer so hingehauen zeitlich, dass es irgendwie aufgegangen ist.
Ist das so wie bei einer Hausarbeit oder Diplomarbeit, dass man dann alles bis zum Schluss schiebt und dann am Ende richtig viel Stress hat?
Na, ist eine Typfrage. Ich würde mich da eher schon zu dieser Art von Typ dazu zählen wollen.
Also hinten wird es bei einem dick.
Ja, aber hallo, ganz schön dick wird das manchmal. Das ist gefährlich, mir Zeit zu geben. Also je mehr Druck ich eigentlich habe oder je mehr Abgabedruck und Termindruck dahinter ist, desto besser funktioniere ich.
Wie ist das ökonomisch eigentlich, dass wir uns das mal vorstellen? Gibt es so klare Sätze für Drehbuchautoren, also 12 Euro Mindestlohn? Oder ist das immer Verhandlungssache oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Gut, dass mich das mal jemand fragt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt bestimmte Festsätze, die gerade der Rundfunk oder die Sender dafür bezahlen. Ich habe aber auch eine Agentur, die sowas für mich klärt. Ja, wenn ich da jetzt alleine säße, wäre ich da echt aufgeschmissen. Und die Agentur, in der ich bin, die hat mit sowas tagtäglich zu tun und die passt dann auch auf, dass man da jetzt nicht unfair bezahlt wird.
Und wenn es fertig geschrieben ist, in dem Fall tritt man dann komplett alle Rechte ab oder wie geht das dann?
Also ja, natürlich. Also ich verliere ja nicht die Rechte an der Figur und an der Geschichte. Ne? Ich kann damit ja noch ganz viele andere Sachen machen mit der Geschichte, aber ich trete schon die Rechte an der Verfilmung ab. Es wäre ja auch absurd, wenn der Autor hinterher, nachdem der Film gedreht ist, sagen könnte, ach, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte eigentlich nicht, dass der ausgestrahlt wird oder so. Ne? Das ist schon so. Diese Sicherheit brauchen ja auch Sender und Produktionsfirma.
Bjarne Mädel hast du recht schnell für deine Hauptfigur ins Auge gefasst. Warum? Hast du gesagt, das ist der, den ich sehr oft sehr gerne sehe und der passt da irgendwie rein? Oder hattest du den am Anfang schon, als du angefangen hast zu schreiben, schon vor Augen?
Ja, letzteres. Also ich kenne ihn jetzt schon seit 2008. Da haben wir das erste Mal ein Hörspiel zusammen gemacht. Das war Herr Lehmann. Und Herr Lehmann nach Sven Regener, da hat er eine der beiden Hauptrollen gespielt. Und ich habe mich sozusagen damals als Regisseur, gut, wenn man den eigenen Beruf nicht aussprechen kann, als Regisseur so ein bisschen in ihn schauspielerisch verknallt, weil ich das toll fand, was er da gemacht hat. Und bei Bjarne war das so, dass er mir in einer anderen Sache mal irgendwann sehr geholfen hat und ich dann dachte, die nächste Figur, die ich mir ausdenke, die denke ich mir für dich aus. Er hatte so ein bisschen versucht, von dem reinen Komödien-Image wegzukommen zu der Zeit. Also er war ja in Stromberg und in Mord mit Aussicht und so. Und dann habe ich gedacht, ich wollte unbedingt was über eine Angststörung schreiben und ich wollte ein Stück schreiben, was Bjarne in der Hauptrolle sieht und ihm andere Facetten abfragt. Verlangt als das rein komödiantische. Entschuldigung. Und das war dann halt Sörensen. Ne? Dann ist Sörensen entstanden und auch von Anfang an eigentlich so ein bisschen auf ihn zugeschrieben worden. Und damit war dann ja auch, nachdem wir das Hörspiel gemacht haben, klar, wenn es einen Film gibt, muss er das spielen.
Jetzt haben wir die eine Rolle besetzt, aber da gibt es ja noch viel mehr, die da mitspielen. Wenn du die dann siehst, die da mit, also hast du dann auch nochmal Mitsprache oder bist du da irgendwie mit eingebunden? Oder wenn nicht, wenn du die dann das erste Mal siehst, hast du dann, oh, das ist ja überhaupt nicht der Typ, den ich mir vorgestellt habe, oder die Frau?
Also die haben das sehr geschickt gemacht. Die haben mich immer gefragt, wen ich mir so vorstellen würde und wie ich das so finde. Und dann ist aber nie auf mich gehört worden. Das war also sehr geschickt. Es ist so, dass ich mir natürlich alle Figuren anders vorgestellt habe. Es dreht sich aber dann um. Jetzt schreibe ich gerade an dem vierten Sörensen-Roman und nachdem ich den Film jetzt in- und auswendig kenne, sehen jetzt auch die Kollegen von Sörensen, Jennifer und Malte und so, sehen jetzt genauso aus wie im Film und nicht mehr so, wie ich sie mir vorher ursprünglich mal gedacht hatte. Das ist ganz interessant, welche Macht das Bild da hat. Deswegen ich auch immer sagen würde, lest immer erst die Bücher, guckt dann den Film, weil die Filme verderben die Fantasie in dem Moment.
Wann hast du den Film das erste Mal gesehen?
Noch in der Rohfassung. Also da war der Schnitt noch gar nicht endgültig. Es war noch ein bisschen Greenscreen drin für manche Autofahrszenen. Der Ton war noch nicht gemacht. Ich habe den in allen möglichen Stadien gesehen und war auch, also netterweise wurde ich auch immer um meine Meinung gefragt. Das fand ich natürlich toll. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und war aber von Anfang an sehr sicher, dass das gut wird. Weil Bjarne da auch wirklich sehr sensibel mit dem Thema umgegangen ist und die Komik dahin gesetzt hat, wo sie hingehört. Und da, wo es berührend sein soll, hat er das auch wirklich berührend inszeniert.
Und gab es denn sowas wie eine offizielle Premiere oder einen Tag, wo man alle gemeinsam mal guckt?
Na, das gab es auf dem Hamburger Filmfest Festival, da war die Kinopremiere des Films. Da hatten, glaube ich, alle Beteiligten für sich irgendwo dann den Film schon mehrfach gesehen. Ich habe ihn bis heute übrigens, ich habe mitgezählt, 36 Mal gesehen. Auf verschiedenen Festivals zu Hause unendliche Male. Entdecke auch wirklich immer noch was Neues, das macht mir auch Spaß. Kann aber jeden Satz natürlich rückwärts und vorwärts mitsprechen.
Soll ich das mal testen?
Wie bitte?
Soll ich es mal testen, rückwärts auch?
Rückwärts, gut, war vielleicht ein bisschen übertrieben für die Anschaulichkeit. ja, also auf jeden Fall, ich kenne den Film ganz gut mittlerweile.
Sag mal, Premiere, das ist doch dann, ist das so ein Gänsehaut-Ding? Also, dass man dann sitzt und sagt, jetzt endlich, also heute ist der Tag und alle gucken zu?
Ja, total. Zumal mir auch immer bewusst war, dass es beim zweiten Mal schon sich anders anfühlen wird. Also dieses der Beginn von etwas oder etwas komplett Neues, was es ja für mich auch beruflich war, hat in der Tat immer einen sehr speziellen Zauber und im Prinzip setzt dann danach schon die Routine ein. Deswegen war das wirklich ein sehr konzentrierter Moment. Wir waren auch nervös, weil wir wollten natürlich, dass das Kinopublikum in dem Moment an bestimmten Stellen lacht, an anderen aber um Gottes Willen bloß nicht.
Das funktioniert?
Ja, schon. Also es war, man hat ein bisschen gemerkt, dass die Leute nicht wussten, was sie erwartet. Die sind in einem Bjarne-Mädel-Film gegangen und haben gedacht, jetzt wird es aber lustig und waren dann ein bisschen erschrocken über die Düsternis des Films auch teilweise. Aber nachdem dann so ein bisschen das Gewöhnen eingesetzt hatte, war die Resonanz schon sehr gut.
Und bist du dann noch kritisch, selbstkritisch, fremdkritisch, wenn du dann in so einer Premiere sitzt?
Ja, also das hört sowieso nie auf. Also es gibt natürlich immer ein paar Szenen, wo ich denke, nicht so super gut geschrieben. Ein paar Dialoge denke ich auch heute noch, da hätte ich noch mal rangemusst. Bei anderen habe ich gedacht, da war die Pointe eigentlich schon, da hätte man jetzt aufhören müssen. Ja, nicht noch mal weitererzählen. Aber insgesamt dann loszulassen. Ich finde, entscheidend ist immer, dass man, eigentlich ist man ja schon viel weiter. Man ist ja schon beim nächsten oder übernächsten Projekt. Ja, und das, was man dann sieht, liegt schon in der Vergangenheit. Das heißt, ich gucke mir das schon an und bin noch kritisch, aber meine Gedanken sind dann längst woanders.
Unsere Gedanken gehen jetzt mal wieder ganz woanders hin, nämlich zur Musik. Moritz Krämer hast du dir ausgesucht. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, heißt das Stück. Warum hast du das Stück ausgesucht? Im Text heißt es ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben, den einen Teil habe ich gelesen, den anderen aber nicht. Ist das auch schon mal passiert? Hast du einen Vertrag unterschrieben, wo du gesagt hast, hätte ich lieber nicht machen sollen oder anders lesen sollen?
Ja, ich finde es als Metapher einfach ganz schön. Ja, das betrifft ja auch fast das ganze Leben, dass man eigentlich nie ganz absehen kann, was so was nächstes passiert. Ausgesucht habe ich den Song aber, weil ich überlegt habe, was mir beim Schreiben selber oft hilft. Und das sind so deutsche Liedermacher wie Gisbert zu Knüpphausen oder halt Moritz Krämer. Da gibt es noch ganz viele andere, Wolfgang Müller und so, die manchmal etwas kryptische Texte schreiben, die ich mir oft gerne auch mal im Hintergrund anhöre, wo ich den Inhalt als solches gar nicht kapiere. Manchmal aber solche Sprachbilder drin sind, dass die mich selber inspirieren fürs Weiterschreiben. Ne? Und das brauche ich manchmal, dass ich irgendwo so ein bisschen sprachlichen Input bekomme. Und Moritz Krämer finde ich einen der herausragenden deutschen Songwriter.
Hören Sie mal rein, ich habe einen Vertrag unterschrieben.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Heute bei mir in der Sendung der Hörspielregisseur, Schriftsteller und Drehbuchautor Sven Strecker. Du hast das Drehbuch geschrieben für den Film Sörensen hat Angst. Wir haben auch schon viel darüber gesprochen. Darin geht es um, ich will jetzt mal so ein bisschen inhaltlich reingehen, da geht es um den Polizist Sörensen, der unter einer Angststörung leidet, hatten wir vorhin auch schon ganz kurz angerissen, und den Kriminalstress in der Großstadt nicht mehr so gut ertragen kann. Ne? Dauernd Mord und Totschlag ist ihm irgendwie zu viel. Als sich seine Frau von ihm trennt und die gemeinsame Tochter mitnimmt, lässt er sich in das verschlafene nordfriesische Nest Katenbill versetzen. Aber ruhig bleibt es dort auch nicht. Das ist so ein bisschen der Anfang, ne?
Genau, das ist der Anfang. Die Grundidee ist einfach, dass jemand versucht, nachdem er 2 Jahre lang krank war, aus psychischen Gründen einen Neuanfang zu starten und da einen großen Fehler macht, dass er überhaupt in dieses nordfriesische Kaff zieht, weil das sich als Mikrokosmos seiner eigenen Ängste entpuppt. Das ist so die Grundidee. Ja, das Thema Angststörung war für mich damals selber ein sehr naheliegendes, weil ich aufgrund einer Neuralgie selber sowas erleben durfte, musste. Und ich mir dann irgendwann dachte, wenn ich da irgendwann wieder raus bin, möchte ich das umarbeiten und verarbeiten in einen Stoff. Und das war dann Sörensen. Ja? Und Sörensen hat Angst, basiert also auf eigenen Erfahrungen, basiert aber auch auf dem, was ich an anderen Patienten mitbekommen habe, die darunter leiden. Ich weiß, dass das eine der größten Volkskrankheiten überhaupt ist, dass jeder Sechste, statistisch gesehen, und die Dunkelziffer ist unklar, im Laufe seines Lebens unter irgendwelchen Ängsten, Angstattacken, Panikattacken leidet. Und dass es aber so ein bisschen so ein tabuisiertes Thema ist. Ja? Weil wenn du ein Burnout hast, dann musst du unglaublich was geleistet haben.
Das ist salonfähiger, ne?
Das ist salonfähiger, weil du damit was fürs Bruttosozialprodukt vorher getan hast. Und Todarbeiten kennen wir alle sozusagen. Wenn du aber unter Ängsten leidest, dann kommt sehr schnell Unverständnis. Und deswegen wird es oft tabuisiert. Und ich hatte so ein bisschen die Idee, ich will was schreiben und aufnehmen und als Buch, als Film haben, was das enttabuisiert und was für diese Krankheit oder was auf diese Krankheit aufmerksam macht.
Wie gut hat dir das getan, das dann auch selbst nochmal in einem Stoff zu verarbeiten?
Sehr gut. Das war mir gar nicht so klar vorher, aber das war eigentlich eine brillante Idee, das auf eine andere Figur auszulagern. Also es war auf die Art und Weise möglich, nochmal selber Distanz zu der ganzen Geschichte zu bekommen und auch manchmal einen Funken Humor darin zu finden. Ja? Also wenn ein Kommissar hingeht und führt ein Verhör, dann ist das Fenster auf und er hält den Lärm von draußen nicht aus, weil seine Synapsen so angespitzt sind und das Fenster muss dann unbedingt zugemacht werden, damit er das Verhör weiterführen kann. Dann stellt er aber fest, es ist mir zu stickig hier im Raum. Ich kann, und also das hat ja auch aus einer bestimmten Perspektive eine gewisse Komik. Und ich glaube, von Billy Wilder war dieser Satz, Komik ist Tragik plus Zeit. Und das war beim Schreiben halt so ein Prozess, der mir sehr geholfen hat, um darüber hinwegzukommen, ein großes Wort.
Und jetzt kommt schon wieder eine Suggestivfrage, aber ich kann es nicht anders stellen. Es ist doch ein Riesengeschenk, oder? Dass man das dann nochmal so verarbeiten kann, wenn man selbst diese Herausforderung hat.
Ja, das ist ein Riesengeschenk und ich habe mich schon oft bei dem Gedanken ertappt, als wir diesen österreichischen Filmpreis bekommen haben, die Romy, habe ich sogar auf der Bühne, glaube ich, bei der Dankesrede gesagt, dass ich das gerade wirklich genieße, dass man so einen Mist erleben kann und jetzt in Wien in der Hofburg steht und so einen Preis bekommt für den Mist, den man erlebt hat. Ja, und das ist echt eine schöne Wendung der Ereignisse ist, dass man aus dem größten Dreck noch irgendwas Positives rausziehen kann.
Am Anfang war das Hörbuch, hast du ja vorhin auch schon gesagt, und dann ist das dann nach und nach alles darauf aufgebaut worden. Aber auch das Hörbuch oder das Hörspiel musste ja erstmal entwickelt werden. Kannst du uns nochmal mitnehmen in den Prozess der Ideenfindung? Also du hattest so ein paar Themen, die du verarbeitet hast, aber Wie entsteht sowas? Also wie entstehen diese ganzen Bilder, diese ganzen Szenen, die Geschichte an sich? Am Anfang ist ja dann doch wieder nur das leere Blatt.
Ja, es ist auch gar nicht so leicht, das leere Blatt erstmals zu befüllen. Ja, ich hatte halt ein paar Eckpunkte. Ich wollte, dass es in Nordfriesland spielt. Ich selber bin ja gebürtig aus Nordfriesland. Und die Ecke, wo Katenbüll, das ist ein fiktives Städtchen, reingesetzt ist, ist wirklich tot. Also das ist wirklich, da ist auch kein Meer in der Nähe oder so. Es ist einfach flaches Land und ansonsten nichts. Das war für mich wichtig, weil es so eine Stimmung widerspiegelte, die für meine Figur wichtig war. Ich hatte den Schauspieler, es war ja ein Hörspiel zuerst, kein Hörbuch, aber egal, hatte den Schauspieler und ich hatte die ganzen Eindrücke aus dieser Angsterkrankung damals. Und das Ganze dann erstmal in Dialoge zu formen. Ich habe, glaube ich, angefangen mit einer Szene zwischen Bo Sörensen erstmals in seinen Zuständen auf das Kartenbüller Revier kommt. Die Szene hat es auch in gekürzter Form in den Film geschafft. Ja, Und das habe ich zuerst geschrieben und ich hatte noch nichts anderes. Also ich hatte weder die anderen Figuren richtig klar im Kopf, noch wusste ich, was für einen Fall wird es überhaupt gehen oder sowas. Das hat mich auch gar nicht so interessiert, sondern ich wollte erstmal wissen, wie tickt dieser Sörensen. Und auf den Namen bin ich gekommen, weil ich auf der Autobahn hinter so einem LKW hergefahren bin, der auf der Verladeklappe diesen Namen Sörensen.
Wenn der das wüsste.
Wenn der das wüsste. Ja, die fahren jetzt ganz fleißig Werbung für meine Figur. Das finde ich total nett von denen, weil die jetzt, wenn man das einmal weiß, achtet man natürlich drauf und sieht andauernd vor sich irgendwelche LKWs mit Sörensen-Aufschrift hinten. Genau, und dann musste ich erstmal rausfinden, wie spricht der, was hat er für eine Art von Humor, was hat er für Gedanken von der Welt, und der ganze Rest ist dann so langsam drumherum gebaut worden.
Das heißt, du hast also wirklich angefangen erstmal mit gewissen Szenen und hast dich dann durchgearbeitet sozusagen.
Genau, ich habe mit einer Szene angefangen, dann kommt die Figurenentwicklung, dann wusste ich ungefähr, wie ich mir Sörensen vorstelle, hatte ein Bild, und dann brauchte ich halt Figuren, die nicht so sind wie er und die seine Kollegen abbilden und darstellen, die dann auch mit einem gewissen Unverständnis oder mit einer gewissen vielleicht Warmherzigkeit, aber trotzdem mit einem Nichtverstehen auf seine Erkrankung reagieren. Und so sind dann Jennifer und Malte entstanden. Ja, und so kam das so nach und nach. Die Figuren haben sich auch im Laufe des Prozesses sehr oft nochmal verändert in ihren Wesenszügen. Also ist heute noch so, wenn ich jetzt am neuen Roman zum Beispiel gerade schreibe, dass mir dann plötzlich Sachen passieren, wo ich denke, das hätte ich selber nicht gedacht, dass Jennifer oder Malte die und die Sachen machen könnten oder so. Aber das macht mir auch Spaß. Also die Figuren entwickeln ihr Eigenleben.
Ich gestehe, jetzt kann ich mal so ein bisschen angeben, ich war auch mal bei einem Drehbuchkurs, so ein halbes Jahr, Wolfgang Pfeiffer, Prenzlauer Berg. Und da kann ich mich erinnern, dass es beim Drehbuchschreiben besonders wichtig ist, die Menschen in den ersten 10 Minuten des Films irgendwie zu packen. Oder anders zu formulieren, dass die in diesen ersten, dass man irgendwie dabei bleiben will. Also man hat 10 Minuten Zeit, ansonsten steigt der Zuschauer aus. Ist das, habe ich mir das richtig gemerkt?
Es kann sein. Ich habe sehr viele Bücher am Anfang geschenkt bekommen über das Drehbuchschreiben, als ich damit angefangen habe, habe gesehen, dass mich das dann total einschüchtert und die alle nicht angerührt, aber behauptet, ich hätte sie alle gelesen, der Produktionsfirma gegenüber. Ich weiß, wir arbeiten im Drei-Akte-Prinzip, ja, also Exposition, dann wird sozusagen, gibt's eine Wendung, dann muss man gucken, dass man ermittelt, und dann gibt's nochmal eine große Wendung, dazwischen viele kleine Wendungen, und dann wird aufgelöst. Dieses Drei-Akte-Prinzip hat offenbar jeder Krimi bei uns inne. Und von den Tatorten wissen wir ja auch, dass in den ersten 5 Minuten die Leiche gefunden werden muss. Das ist bei uns im Film auch der Fall. Gerade so mit den 5 Minuten.
Warum ist das so?
Ja, ich glaube, es hat was mit, also erstens halte ich das für einen Fehler, ja, weil das im Prinzip eine Bevormundung des Publikums enthält, nach dem Motto, die Aufmerksamkeitsökonomie der Leute ist so gering, wir schätzen die als so gering ein, wenn wir nicht sofort Reizpunkte setzen, springen die uns weg. Das verhindert aber manchmal den ruhigen Aufbau einer Geschichte, den es vielleicht auch manchmal braucht, ja. Ich finde es falsch. Ich finde viele Dinge, die ich da so gelernt habe, ehrlich gesagt falsch, weil sie immer beinhalten, also der schlimmste Satz, den man hören kann beim Drehbuchschreiben oder auch beim Film generell, ist, der Zuschauer möchte das nicht. Das ist ein Argument, was man oft hört in dem Moment, und dann denke ich mal, wer ist der Zuschauer? Wer bildet sich ein, darüber Urteil bilden oder fällen zu können, was der Zuschauer will oder nicht?
Absolut, und wenn man jeden Tatort dann nach 5 Minuten die Leiche schon findet, entsteht ja auch so eine unglaubliche Redundanz und vielleicht auch irgendwie so eine Langeweile auch.
Ja, und es setzt vor allen Dingen auch voraus, dass das Spannendste an so einer Geschichte die Leiche ist, was im Prinzip nicht der Fall ist. Ja, das Interessante sind die Figuren, das sind die Charaktere, es sind die Verhältnisse der Charaktere zueinander. Das Langweiligste an einem Film ist immer die Leiche an einem Krimi. Die ist halt tot. Da passiert nicht mehr viel. Es geht immer um das, wie man Figuren zueinander in Beziehung setzt. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut wünschen, solche Klischees auch zu durchbrechen oder sich anders zu fokussieren.
Sörensen hat Angst. Ist es mehr Krimi oder mehr Drama oder beides?
Es ist mehr Drama und ist das Drama, die Dramakomödie oder Dramedy, wie wir jetzt sagen, habe ich gelernt, nutzt den Krimi als Gefäß, um das erzählen zu können, was wirklich wichtig ist. Das ist von Anfang an so bei mir gewesen, auch in den Büchern jetzt. Der Krimi ist, glaube ich, wichtig, um ein bestimmtes Publikum zu kriegen.
Sehr großes, ne? Und hast du nicht auch das Gefühl, dass wir verkrimiert sind? Also es gibt ja wirklich, wenn du einen Fernseher anmachst, da ist ja in jede Stadt hat eine eigene Soko, andauernd Krimi, Tatort, überall.
Ja, total. Das ist wahr. Es war auch, wenn man jetzt wirklich hingeht und sagt, wir möchten einen Krimi verfilmen, dann schreien nicht alle Hurra, weil das den einen oder anderen davon schon gibt. Ja, aber umso schwieriger oder auch wichtiger ist es, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Und deswegen erzählen wir eigentlich anhand eines Kommissars eine Geschichte über Angst und über darüber, wie Menschen sich innerhalb ihres Kosmoses bewegen und was Angst mit Menschen macht und ob nicht letztlich alle Menschen heutzutage angstbesetzt sind. Das ist das große Oberthema. Da werden verschiedene Facetten ausgelotet und da weiß ich auch nicht, ob es da jetzt so viele vergleichbare Krimis in dem Moment gibt. Aber das darf man nicht verlieren, sonst ist man einfach nur irgendwie ein Krimi.
Zieht sich die Angst auch durch die nächsten Romane mit Sörensen?
Ja, aber sie entwickelt sich. Und das muss auch so sein, um nicht redundant zu werden. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt in jedem Buch oder jedem Hörspiel oder vielleicht auch nochmal Film das Gleiche immer wiederhole, sondern es gibt Genesungsprozesse, es gibt Rückfälle, es gibt den Versuch, von Medikation loszukommen. Es gibt irgendwie ganz verschiedene Ansatzpunkte. Sörensen selber wird mit den Ängsten anderer Leute konfrontiert. Zum Beispiel geht es im neuen Teil geht's um Prepper, da haben die Leute Angst davor, dass das Ende der Welt bevorsteht, ja, und bauen deshalb Mauern um sich herum, buchstäblich und aber auch innerlich. Und auch das ist eine Facette der Angst. Es gibt immer so ganz verschiedene Möglichkeiten, dieses Themengebiet aufzuarbeiten.
Bjarne Mädel spielt die Hauptrolle, hatten wir gesagt. Ist ein Schauspieler, der auch in Potsdam an der Hochschule für Film und Fernsehen studiert hat. Kennen viele auch aus der Rolle des Tatortreinigers. Ne? Hat auch sehr lange gemacht. Wie hast du ihn kennengelernt eigentlich?
Das habe ich, glaube ich, gerade sogar schon gesagt. Wir haben uns beim Hörspiel kennengelernt bei Herr Lehmann von Sven Regener 2008. Da war er neben Florian Lukas für die Hauptrolle engagiert. Und vorher kannte ich ihn nicht, aber danach haben wir dann eigentlich regelmäßig bis heute andauernd zusammengearbeitet, weil ich seine Art zu arbeiten und seine Art, sich mit Rollen zu beschäftigen und seine leidenschaftliche Herangehensweise an so Dinge einfach total liebe und einfach auch finde, dass es ein toller Charakterschauspieler ist.
Viele finden ihn wahnsinnig sympathisch. Ist er auch privat so?
Überhaupt nicht. Totaler Idiot.
Alles klar.
Da, natürlich. Ja, ja. Schon. Und das, wie soll ich die Frage?
Also
das
nein, ja, ist schon klar.
Frage war jetzt.
Ja, was soll ich sagen? Ja, stimmt schon, du hast recht. Ihr geht zusammen auf Tour, ne?
Ja, das machen wir jetzt im März erst wieder. Das machen wir immer wieder regelmäßig, dass wir aus dem jeweils aktuellen Sörensen-Band mit verteilten Rollen lesen. Das heißt, er ist Sörensen, ich bin alle anderen. Und wir teilen uns die Erzählerparts. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ist einfach ein toller Mensch und ein toller Schauspieler. Und das eine ohne das andere würde mich jetzt auch nicht so interessieren. Also ich finde es toll.
Ja. Wo muss man in diesem Jahr hinfahren, um euch erleben zu können?
Zum Beispiel fangen wir auf der Lit Cologne jetzt Mitte März nochmal an. Das ist aber, glaube ich, schon ausverkauft. Dann geht es in den Norden. Da sind wir in Heide und Kiel. Natürlich unser Zielgebiet für die Sörensen-Geschichte.
Was mit Potsdam?
Potsdam kennen, da bin ich selber alleine ohne Bjarne, aber erst Ende des Jahres wieder. Und in Dresden sind wir demnächst nochmal.
Dann ist das doch eine schöne Idee für dieses Jahr, vielleicht für einen Ausflug oder sich das mal live anzugucken, kann ich ja nur empfehlen. Dann.
Ich glaube, gerade Heide und Kiel sind für Ausflüge sehr geeignet. Nein, also Kiel vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Live-Lesungen im Gegensatz zu den Büchern, glaube ich, lustiger sind noch, weil wir natürlich uns die komischen Stellen der Vorlagen rausgesucht haben. Und es macht wahnsinnig viel Spaß.
Dann ist es doch eine schöne Idee. Es bleibt dabei. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, da mal hinzufahren oder vielleicht dann auch in Potsdam dich alleine zu erleben. Warum nicht? Wann ist denn das? Du hast gesagt, im Herbst irgendwann.
Ja, ich glaube, es ist im November. Da feiert die Landesbibliothek ihr 100-Jähriges oder so, und da bin ich dabei.
Ja, Sven, die Zeit ist um. No, so ist es manchmal. Du kennst es ja auch. Auch bei deinen Produktionen ist die Zeit irgendwann vorbei. Wir haben gesprochen über das, was dem Radio am nächsten ist, über das Hörspiel, aber auch über etwas, was besonders gut nach 20 Uhr funktioniert, das Fernsehen, über das Drehbuch schreiben, über dein Leben. Ich danke dir herzlich. Ich könnte noch viel mehr, wie es immer so ist. Man hat ja immer, ja, man könnte ja noch. Aber nun ist die Sendezeit um. Ich danke dir herzlich für deinen Besuch in der Sendung, für unser Treffen hier im Café. Ich wünsche dir noch viele spannende Produktionen. Hoffe, dass wir noch sehr viel von dir hören werden. Also wenn man jetzt heute am Sonntag, wenn man noch ein bisschen Zeit hat und man will von dir mal was hören, empfehl mal was. Was googelt man dann?
Man kann zum Beispiel alle drei Sörensen-Hörspiele, die es bisher gibt, kann man im ADAC kann man die hören. In der ARD-Audiothek hören. Das ist kostenfrei sozusagen bereits von den Rundfunkgebühren bezahlt. Die kann man sich anhören, das wäre ein guter Start, glaube ich.
Ist das so, wie ich es am Eingang beschrieben habe, ganz gut? Also ein Sessel, eine Tasse Tee?
Ja, Kaffee wäre ich auch noch einverstanden mit, aber Hauptsache man konzentriert sich. Ja, das alles andere ist eine Schande. Ich finde es immer toll, wenn Leute sich beschweren, dass sie unsere Stücke nicht beim Autofahren hören können, weil der Motor alles verschluckt. Dann denke ich immer, ja, ihr habt die falsche Umgebung. Ist ja eine Unverschämtheit. Also hört euch das zu Hause auf dem Sofa an. Meinetwegen in der Badewanne ist auch super. Ja, viel Spaß.
Wir machen noch einmal Musik und einmal auch von dir ausgesucht, George Ezra.
Ja, ich wollte auch mal was Modernes machen. Also ich habe mir gedacht, das ist ganz furchtbar, wenn ich nur Musik anbiete, die aus den letzten Jahrhunderten ist. Ich bin ja auch noch hier. Also ich bin ja gar nicht schon tot. Und George Ezra sieht aus wie ein Milchbrötchen, hat aber tatsächlich eine wahnsinnig tolle Stimme und macht ganz, ganz tolle Musik. Und das ist einer der Songs, die ich besonders mag von ihm.
Bevor wir das Milchbrötchen hören, noch der Hinweis auf die Radio Potsdam Mediathek haben wir auch. Kann man die digitale Variante des Interviews nochmal hören. Wer es nicht ganz gehört hat oder nochmal hören möchte, sehr gern. Bis bald. Schönen Sonntag.
Vielen Was Dank. Machst du heute noch? Ich werde wahrscheinlich wie immer sonntags Fußball gucken. Das ist für mich absolutes Pflichtprogramm. Und danach werde ich frustriert sein oder so. Und dann gehe ich in die Badewanne und dann ins Bett, wenn Sie es genau wissen wollen.
Tschüss, schönen Sonntag.